Gut, dann lasst uns uns dem Wort Gottes zuwenden und weiter fortfahren in unserer Serie Geheilt durch seine Wunden. Unser Text ist im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 24. Da heißt es von Jesus, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, durch dessen Wunden ihr geheilt worden seid. Gott ist ein guter Gott. Und Jesus hat das Wesen Gottes, das Wesen des Vaters demonstriert. Nicht nur dadurch, dass er gelehrt und gepredigt hat, sondern auch dadurch, dass er geheilt hat und Menschen befreit hat. Und er ändert sich nicht. Der Wunsch Gottes, die Sehnsucht Gottes ist immer noch Heilung und Wiederherstellung. Allerdings haben wir manchmal eine seltsame Vorstellung davon. Und wir denken, ja gut, wir können ja, wenn wir krank sind, wenn wir ein gesundheitliches Problem haben, können wir mal beten. Und das ist dann so, als ob wir ein Lotterielos kaufen. Meistens ist es eine Niete, manchmal ist es ein Gewinn, man weiß es vorher nie. Aber wir probieren es halt mal aus. Das ist so ein Konzept, was sich in vielen christlichen Kreisen festgesetzt hat. Aber es hat nichts, aber auch rein gar nichts, mit der Bibel zu tun. Es hat nichts zu tun mit den Lehren des Neuen Testamentes. Sondern es entspringt einfach unserer Erfahrung. Wir haben bestimmte Erfahrungen gemacht und haben uns daraus eine Theologie gebastelt. Vielleicht ist es eine gute Idee, wenn wir feststellen, dass unsere Theologie auf unserer Erfahrung beruht und wenn das nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, dass wir mal in das Wort Gottes schauen und eventuell unsere Theologie korrigieren. Wir finden in den Evangelien natürlich Beispiele, wo Leute geheilt werden, wo scheinbar alle Aktivität von Jesus ausgeht. Wir haben uns den Mann angeschaut am Teich Bethesda, wie Jesus zu ihm kommt. Der Mann hat null Glauben, der Mann hat null Erwartung, der Mann ist einfach nur frustriert und Jesus heilt ihn. Alle Aktivität ging von Jesus aus. Aber im Gegensatz dazu haben wir dann in Markus 5 die blutflüssige Frau gefunden, die sich zu Jesus durchdrängt, von hinten sein Gewand berührt, weil sie gesagt hat, wenn ich nur den Saum seines Gewandes anrühre, werde ich geheilt werden. Und Jesus spürt, dass Kraft von ihm ausgeht. Er wendet sich um und findet die Frau. Die Frau sagt, erzählt ihm, was passiert ist. Und dann sagt er was ganz Bemerkenswertes. Jesus sagt in Vers 34, Markus 5, Vers 34, er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. In diesem Bericht sehen wir, dass alle Aktivität von der Frau ausgeht. Und Jesus betont das noch mehr, unterstreicht das noch mal durch diese Worte, indem er sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Und wenn wir darüber nachdenken, dann kommt natürlich die Frage auf, wow, wenn diese Frau durch ihren Glauben geheilt worden ist, kann ich durch meinen Glauben geheilt werden? Kann mein Glaube mich heilen? Und das letzte Mal haben wir uns die Frage gestellt, gibt es eine Verbindung zwischen Heilung und Glauben? Und wir haben uns viele verschiedene Beispiele angeschaut. Ich erwähne das jetzt einfach nur noch mal so im Schnelldurchlauf, um uns zu erinnern. Wenn du dich mehr damit beschäftigen möchtest, kannst du gerne dir die Aufnahme auf unserer Gemeindewebseite anhören, beziehungsweise du kannst sie runterladen. Ich glaube, man kann sie nicht online hören, aber du kannst sie hier runterladen und dann kannst du sie hören, so oft du möchtest und so oft es nötig ist. Aber wir haben uns zum Beispiel den blinden Bettler Bartimäus angeschaut, der Jesus begegnet, wo Jesus, das ist Markus 10, wo Jesus zu ihm sagt, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube hat dich geheilt. Im Matthäus 9 finden wir zwei blinde Bettler. Und es heißt, er rührte ihre Augen an und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Euch geschehe nach eurem Glauben, euch geschehe gemäß eurem Glauben. Ein römischer Hauptmann aus Kapernaum kommt zu Jesus, weil er Heilung möchte für seinen Knecht. Und da heißt es in Matthäus 8, Vers 13, dass Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Könnt ihr hier einen Zusammenhang sehen? Seid ihr da? Seid ihr wach? Eine kananäische Frau kommt zu Jesus. In Matthäus 15 ist das berichtet. Sie möchte Heilung für ihre Tochter. Vers 28 heißt es, da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Was für eine Aussage. Ja? Was, das unterminiert so ein bisschen unsere Theologie, unsere Vorstellung. Jesus sagt, dir geschehe, wie du willst, wie du willst. Als ein Freund von Jesus mit Namen Lazarus gestorben ist, kommt er dorthin, nachdem er 4 Tage tot ist. Und sie sind alle ganz betrübt und sie sind auch ein bisschen sauer auf Jesus, weil wenn Jesus eher gekommen wäre, hätte er ihn heilen können. Aber Jesus hat sich verspätet und jetzt ist es zu spät. Aber Jesus hat eine völlig andere Sichtweise und er ermahnt die Schwester von Lazarus mit Namen Martha und sagt zu ihr, das ist Johannes 11, Vers 40, hab ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn du glaubtest, wenn du glauben würdest. Auch hier verbindet Jesus die Antwort auf das Problem wieder mit dem Glauben einer Person. Dann haben wir uns Matthäus 17 angeschaut, wo ein Mann seinen kranken oder besessenen Sohn zu den Jüngern bringt. Jesus ist gerade nicht da. Und machen eine frustrierende Erfahrung. Und anschließend geht der Mann zu Jesus selber und erzählt ihm, was passiert ist. Er sagt, ich habe meinen Sohn zu deinen Jüngern gebracht, doch sie konnten ihn nicht heilen. Das ist Matthäus 17. Sie konnten ihn nicht heilen. Und was sagt Jesus dazu? Ja, manchmal werden die Leute halt geheilt und manchmal nicht. Das müssen wir halt so akzeptieren. Was antwortet Jesus darauf? Vers 17, Matthäus 17, Vers 17. Jesus aber antwortete und sprach, ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Das heißt, er bezieht das sofort auf den Unglauben der Jünger und er ist frustriert darüber. Er ist frustriert darüber. Er erwartet von ihnen, dass sie zu dem Zeitpunkt schon mehr Glauben hätten haben sollen. Später, also Jesus heilt den Jungen und später fragen die Jünger. Vers 19, da traten die Jünger für sich allein zu Jesus und sprachen, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Er aber spricht zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Wegen eures kleinen Glaubens, wegen eures Mangel an Glaubens. Als Jesus nach Nazareth kommt, in seine Heimatstadt, in die Stadt, in der er aufgewachsen ist, wird er nicht so euphorisch empfangen. Leute sind sehr kritisch. Sie sagen, ja, das ist doch der Junge vom Zimmermann. Wir kennen ihn doch, wir kennen seine Familie, wir kennen seine Geschwister. Was ist an ihm besonders? Und es heißt, dass sie sich an ihm ärgerten. Und dann heißt es in Vers 58, er tat dort nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens. Wegen ihres Unglaubens. Den gleichen Bericht finden wir auch im Markus-Evangelium Kapitel 6. Da sagt Jesus, Vers 4, und Jesus sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten und in seinem Haus. Und dann heißt es in Vers 5, und er konnte dort kein Wunderwerk tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. So offensichtlich war das Wirken von Jesus zumindest eingeschränkt durch den Unglauben der Leute dort in seiner Heimatstadt. So, durch all diese Stellen ist es klar zu sehen, es gibt einen Zusammenhang. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Glauben und Heilung. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Glauben und Befreiung. Unsere Frage ist immer noch, kann mein Glaube mich heilen? Die Frage, die sich aufdrängt jetzt, ist, wie bekomme ich diese Art von Glauben? Und bevor wir darauf eingehen können, müssen wir erstmal definieren, was ist denn Glauben? Was ist Glauben? Und das ist eine Frage, die wir von vielen oder von verschiedenen Aspekten her beantworten könnten. Und ich möchte jetzt heute nicht auf alle Aspekte eingehen. Auf der Rema Bibelschule, da lehre ich einen Kurs zu diesem Thema. Der geht 12 Stunden. Ja? Also die 12 Stunden haben wir heute nicht. Keine Angst, keine Angst. Ja? Ihr kommt noch zum Mittagessen. Aber es gibt eine zentrale Aussage im Neuen Testament, wo der Begriff Glauben definiert wird. Weiß jemand, auf welche Stelle ich anspiele? Hebräerbrief 11. Jemand kennt seine Bibel. Ja, Benjamin auch. Genau. Hebräerbrief 11. Jemand hat Hebräer 11 mal die Ruhmeshalle des Glaubens genannt. Ja, wo uns die ganzen Glaubenshelden vorgestellt werden. Aber es beginnt letztendlich mit einer Definition von Glauben. Und ich möchte mit euch diesen Vers mal etwas intensiver anschauen heute, damit wir verstehen, von der Bibel her, vom Wort Gottes her, was ist Glauben? In der Elberfelder Bibel heißt es, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ich erinnere mich an eine Zeit, wo ich wirklich anfing, mich mit diesem Thema zu beschäftigen und wo ich nichts wusste. Und dann habe ich das gelesen, der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ich habe das nicht verstanden. Ich habe es gelesen, immer wieder diesen Vers gelesen. Ich habe es nicht verstanden, was bedeutet das? Und dann habe ich ein Buch darüber gelesen und ich habe das Buch nicht verstanden. Es war frustrierend. Lasst uns mal ein paar andere Übersetzungen anschauen. In der Schlachter 2000 heißt es, der Glaube aber ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine feste Zuversicht, oder wir können auch sagen, eine feste Zuversicht dessen, was man erhofft. Nur so als Nebengedanke, Hoffnung und Glaube ist nicht das Gleiche. Hoffnung ist in die Zukunft gerichtet. Hoffnung ist die zukünftige Erwartung eines etwas positiven Guten. Oder wir können auch sagen, die positive Erwartung eines etwas zukünftigen Guten. So rum wollte ich es eigentlich sagen. Glaube ist jetzt. In der Schlachter heißt es eine feste Zuversicht. In der Zürcher Übersetzung heißt es, der Glaube ist die Grundlegung dessen, was man erhofft. Die Grundlegung. In der Übersetzung von Dr. Manfred Roth heißt es, der Glaube ist eine Grundlage, eine Gewissheit oder eine Besitzurkunde dessen, was man erhofft. Und darauf möchte ich nachher nochmal zurückkommen, weil mir das besonders gut gefällt. Ich war ein bisschen verblüfft über diese Übersetzung. Ich dachte, Besitzurkunde, okay. Und dann habe ich tatsächlich noch mal ein bisschen nachgelesen im Griechischen. Und das ist tatsächlich das, was in diesem Wort vom Griechischen her mit drin steckt. Und in der erweiterten englischen Übersetzung, in der Amplified Bible, wird das auch so übersetzt. Im zweiten Teil des Verses heißt es, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. In der Schlachter 2000 heißt es, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Übrigens, nach wie vor, wir lieben Kinder in dieser Gemeinde. Ne? Also, solange ich ein Mikrofon habe, stört mich das überhaupt nicht, wenn ein Kind ein bisschen Geräusche macht. So, Kinder sind ein wichtiger Teil unserer Gemeinde, weil Gemeinde Familie ist. Amen. So, zurück zur Schlachter 2000. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. So, ich sehe das nicht, ich kann das nicht durch meine Sinne wahrnehmen, aber ich bin überzeugt. Manche Leute denken, Glauben ist irgendwo so ein Wünschen, ein Hoffen, ein Vermuten. Das ist nicht die Definition des Neuen Testamentes. Hier heißt es, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Es gibt Tatsachen, die wir nicht sehen können. Tatsachen, die uns durch das Wort Gottes offenbart werden. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Lass mich das nochmal sagen. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ein Überzeugtsein. Überzeugtsein. In der Luther-Übersetzung von 2017 heißt es, ein Nicht-Zweifeln an dem, was man nicht sieht. Ein Nicht-Zweifeln an dem, was man nicht sieht. Und wieder in der Übersetzung von Dr. Manfred Roth, ein Überzeugtsein von Dingen und Tatsachen, die man nicht sieht. Ein Überzeugtsein von Dingen und Tatsachen, die man nicht sieht. Das ist, was die Bibel Glauben nennt. Eine feste Zuversicht, eine Gewissheit, Wirklichkeit, Realität, Substanz dessen, was man erhofft. Eine Besitzurkunde dessen, was man erhofft. Ich finde, an diesem Wort Besitzurkunde wird es am deutlichsten. Mir fallen sofort zwei Sachen ein. In unserer deutschen Kultur oder ja, in unserem deutschen Recht. Erstens, wie kann ich, das ist jetzt ja, Beispiel, wie kann ich nachweisen, wem ein bestimmtes Grundstück gehört? Wie kann ich das nachweisen? Wie kann ich beweisen, juristisch beweisen, dass es mir gehört, wenn ich behaupte, es gehört mir? Wie? Es gibt sowas wie ein Grundbuch. Und das Grundbuch ist eine Form von Besitzurkunde. Wenn da mein Name drin steht, dann bedeutet das, ich bin der Besitzer dieses Grundstücks. Ja, für alle, die es vielleicht noch nicht so kennen, das Grundbuch, ja, es gibt in Deutschland ein Grundbuchamt, wo dieses Grundbuch geführt wird, ja. Und wenn man jetzt einen Nachweis braucht, kann man dorthin gehen und kann sich das sozusagen ausdrucken lassen. Das ist dann ein Grundbuchauszug. So, pass auf, jetzt wird's wichtig. Der Grundbuchauszug ist ein Stück Papier. Ich kann in einem Stück Papier nicht wohnen. Ich kann auf ein Stück Papier kein Haus bauen. Ich kann, ein Stück Papier schützt mich nicht vor Regen und Kälte und Wind. Stimmt ihr mir zu? So, das heißt, dieses Stück Papier ist nicht die eigentliche Sache. Aber dieses Stück Papier ist der Beweis, dass die Sache mir gehört. Ja, könnt ihr das sehen? Zweites Beispiel. Ich möchte mir wirklich Zeit nehmen, dass das einsinkt, dass wir das wirklich verstehen. Zweites Beispiel. Vielleicht erinnern sich manche, die dabei gewesen sind, vor einem Dreivierteljahr ungefähr, kam ein Pastorenehepaar hier zu uns zu einer Veranstaltung, die wir hatten. Und sie kamen dann zu meiner Tochter Marie und sagten, du, wir haben etwas für dich mitgebracht. Und sie haben dann haben das Ganze so ein bisschen feierlich gemacht und haben mir so ein kleines Päckchen überreicht. Und dann hat Marie das aufgemacht und in dem Päckchen war ein Autoschlüssel und ein Fahrzeugbrief. Ein Fahrzeugbrief ist in Deutschland eine Besitzurkunde. Es ist der Beweis, ja, wenn da mein Name draufsteht oder wenn ich im Besitz dieses Fahrzeugbriefes bin, das Auto, das Fahrzeug gehört mir. Und Marie hat unbewusst allen, die dabei waren, demonstriert, was Glauben ist. Denn sie, ohne dass sie ein Auto gesehen hat, ohne dass sie irgendwas gesehen hat, was Räder hätte, ja, in das man sich setzen kann, mit dem man rumfahren kann, ohne das zu sehen, ist sie ausgebrochen in absolute Begeisterung. In absolute Begeisterung, absolute Freude. Warum? Wo kam diese Freude her? War da nur ein Stück Papier? Aber dieses Stück Papier war der Beweis, es gehört mir, ich habe ein Auto. Übrigens, den Fahrzeugbrief, ganz, ganz wichtig, für alle, die es nicht wissen, sollte man nie im Auto mitführen. Ja, es gibt Fahrzeugbrief, Fahrzeugschein. Fahrzeugschein gehört ins Auto, das ist der kleine Zettel. Der große Zettel, nicht im Auto aufbewahren. Zu Hause, ganz genau. Ja. Wiederum, es ist ein Stück Papier. Ich kann mich in dieses Stück Papier nicht reinsetzen. Ich kann damit nicht durch die Gegend fahren. Das hat keine Räder. Aber es ist der Beweis, wenn ich das in den Händen habe, dass die eigentliche Sache mir gehört. Es gehört mir. Es ist nicht mehr Hoffnung. Ich hoffe, irgendwann, eines Tages, werde ich auch ein Auto haben. Sondern in dem Moment, wo ich den Fahrzeugbrief in den Händen habe, weiß ich, es gehört mir jetzt. Ihr Lieben, das ist Glauben. Das ist Glauben. Ein Überzeugtsein, eine feste Zuversicht, eine Gewissheit, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Erinnert euch an Marie, sie hat das Auto noch nicht gesehen zu dem Zeitpunkt. Aber sie war voller Freude, voller Begeisterung, voller Dankbarkeit. Warum? Weil sie völlig überzeugt war, dass sie jetzt in dem Moment ein Auto hat, dass ihr jemand in dem Moment ein Auto geschenkt hat. Wer es nicht glaubt, sie ist heute mit dem Auto da. Könnt ihr euch nach dem Gottesdienst anschauen. Nee, bist du nicht? Ah, ihr seid mit Bennes Auto gekommen. Okay, sorry. Okay, sie hat es trotzdem. Ja, ein Überzeugtsein, ein Überzeugtsein. Das ist, was Glauben ist. Eine feste Überzeugung, dass etwas mir gehört. Eine feste Zuversicht. Das ist die Definition, die wir finden im Galaterbrief. Die Grundlage unseres Glaubens ist das Wort Gottes. Wenn Gott es uns sagt in seinem Wort und wenn wir es hören, wenn wir es empfangen, dann können wir das zur Grundlage unseres Glaubens machen. Wenn Gott sagt, es gehört mir oder es gehört dir, ja, dann können wir unsere gesamte Zuversicht darauf setzen. Das Problem ist, dass wir in einer Zeit leben, wo uns die Ehrfurcht vor Gott und vor seinem Wort zu einem großen Teil abhanden gekommen ist. Wir leben in einer Gesellschaft, die extrem individualistisch ist. Ich bin der Maßstab aller Dinge. So, die Dinge sind so, wie ich sie sehe. Die Dinge sind so, wie ich sie wahrnehme. Die Dinge sind so, wie ich sie beurteile. Und wir haben zu einem großen Teil unsere Ehrfurcht vor dem Wort Gottes verloren. Und wir messen den Umständen sehr viel Gewicht bei. Wir messen dem, was andere Menschen uns sagen, sehr viel Gewicht bei. Wir messen unseren Gefühlen sehr viel Gewicht bei. Wir messen dem, was unser Körper sagt, sehr viel Gewicht bei. Und wir geben dem, was das Wort Gottes sagt, kaum Gewicht. Lasst mich euch ein weiteres Beispiel erzählen. Manchmal kann es vorkommen, dass wir ein bisschen knapp bei Kasse sind. Das heißt, dass am Ende des Geldes noch ein ganzes Stück Monat übrig ist. Versteht ihr, was ich meine? Ja, dass da vielleicht eine Rechnung gekommen ist, die wir nicht erwartet haben. Das Auto ist kaputt gegangen. Wir brauchen einen neuen Kühlschrank. Was weiß ich? Ja, kennst du, ja? Wunderbar. So, okay. Und wir wissen ja, wir haben unser regelmäßiges Einkommen. Egal, ob du jetzt angestellt bist und du deinen Lohn bekommst oder ob du irgendwelche Sozialleistungen bekommst. Und es gibt immer so einen Termin, meistens so zum Ende des Monats, wo du weißt, dann überweisen die das Geld auf das Konto. So. Und du guckst auf deinen Kalender und denkst, oh, hoffentlich. Hoffentlich kommt dieser Termin bald, denn wir sind knapp bei Kasse. Und das ist ja nicht nur ein wirtschaftliches Problem. Das führt ja häufig dazu in der Familie auch, dass es dann so ein bisschen zu Spannungen kommt. Dass es so ein bisschen knistert in der Atmosphäre. Und es ist ja kein gutes Knistern. Ja? Und die Frau sagt, du, ich muss einkaufen gehen. Ja. Wir haben dieses nicht mehr, wir haben jenes nicht mehr, die Kinder brauchen neue Schuhe und Toilettenpapier ist auch alle. Und du weißt ja, wir haben schon vor 4 Wochen für Samstag unsere Freunde eingeladen. Was wollen wir denen vorsetzen? Ja, meine Güte, musst du immer so oft die Leute einladen, ja. Was machen wir jetzt? Was sollen wir jetzt machen? Wie soll das gehen? Und wir verlieren unsere Freude. Ja? Da ist Druck da. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Wir fühlen uns unter Druck. Was machen wir jetzt? Und das ist so eine gereizte Stimmung in der Luft. Kennt ihr das? Ja, wunderbar, ich bin nicht der Einzige. Das ist so eine gereizte Stimmung in der Luft. Ja, ja und der Junge soll noch 50 Euro mitbringen in die Schule für die Klassenfahrt. Was? Die wollen auch ständig immer irgendwo, ständig will irgendjemand Geld. Und wieso ausgerechnet jetzt? Und von der Klassenfahrt wusste ich gar nichts. Doch, das habe ich dir schon vor 3 Wochen erzählt. Nein, das hast du mir nicht erzählt. Ja, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass du mir das erzählt hast. So, also die Spannung steigt. Und dann stellen wir fest, der Tag, an dem eigentlich immer das Geld überwiesen wird, fällt auf einen Sonntag. Normalerweise ist die Regel, wenn der Tag aufs Wochenende fällt, dann wird es am nächsten Werktag, am Montag, überwiesen. Aber aus Erfahrung wissen wir, manchmal haben sie es auch schon am Freitag überwiesen. Ja. So. Wir sind deprimiert. Wir sind frustriert. Wir sind gereizt. Und der Freitag kommt. Und ich habe so ein kleines bisschen Hoffnung. Und ich gehe zur Bank. Und ich nehme meine Karte und ich stecke sie in den Auszugdrucker. Ja. Und dann fängt das Ding an zu arbeiten. Und ich denke, oh Mann, und es war Freitag. Okay, und dann plötzlich, und dann kommen die Zettel raus, die Auszüge. Und ich gucke drauf und ich sehe, die haben das Geld tatsächlich schon überwiesen. Halleluja! Wow! Und ich nehme mein Handy und ich rufe meine Frau an und ich sage, Schatz, geh einkaufen, das Geld ist auf dem Konto. Ja? Kauf schöne Steaks für unsere Gäste, dass wir grillen können morgen. Vergiss bitte auf keinen Fall das Toilettenpapier und die Schuhe für den Kleinen kannst du auch kaufen. Ja? Und dann komme ich aus der Bank raus und ich merke, die Vögel zwitschern. Die Sonne scheint. Oh, es ist so ein schöner Tag. Alles ist gut. Und ich habe plötzlich so einen Frieden. Und ich habe plötzlich so eine Freude. Und ich bin so dankbar für meine Familie. Und alles ist schön und ich freue mich drauf. Morgen kriegen wir Gäste. Alles ist toll, alles ist klasse. Ihr Lieben, was ist passiert? Was ist passiert? Hat sich in meinem Portemonnaie irgendwas geändert? Null. Nichts. Das Einzige, was passiert ist, ich stand an einer Maschine und aus dieser Maschine kam ein Zettel raus. Und auf diesem Zettel stand eine Zahl gedruckt. Und ich habe so viel Glauben, an meine Bank und an das deutsche Finanzsystem, was in der Geschichte schon mehrmals kollabiert ist übrigens, ja, und was viel empfindlicher, viel fragiler ist, als wir uns überhaupt vorstellen können. Aber ich habe so viel Zuversicht, so viel Glauben. Ich bin vollständig überzeugt, ja, ein Überzeugtsein von Dingen, von Tatsachen, die man nicht sieht. Ich sehe das Geld nicht. Ich habe keinen Geldschein in der Hand, nichts. Das Einzige, was ich habe, ist ein Computerausdruck. Eine Zahl auf einem Stück Papier. Und das gibt mir so viel Zuversicht. Und ich habe keine Hoffnung mehr. Ich habe jetzt eine Überzeugung. Ich habe jetzt eine Gewissheit. Ich habe die Gewissheit, es gehört mir. Ja? Deswegen sage ich, Schatz, geh einkaufen. Ihr Lieben, das ist Glauben. Das ist Glauben. Eine unerschütterliche Gewissheit. Manchmal denke ich, wenn wir als Christen, wenn wir als Gläubige nur die Hälfte des Glaubens hätten in das Wort Gottes, in das unveränderbare, heilige, ewige Wort Gottes, die Hälfte von dem Glauben, die wir in unserem Bankkontoauszug haben, wären wir in einem besseren Zustand. Versteht ihr, was ich meine? Lasst uns noch ein paar Bibelstellen anschauen. Ich liege gut in der Zeit heute. Lasst uns noch ein paar Bibelstellen anschauen, um das noch mehr zu verinnerlichen. Markus 11, Markus Evangelium Kapitel 11. Vers 23 und 24. Das sind Schlüsselverse zu diesem Thema. In den Beispielen, die wir vorher gesehen haben, haben wir zumeist Jesus gesehen. Wie er Dinge getan hat. Wie er die Kranken geheilt hat. Und wir sehen, dass es mit ihrem Glauben zu tun hatte. Aber jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Jetzt sagt Jesus nämlich wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, heb dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird, beachtet bitte die Bedingung, nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben. Was sollen wir glauben? Das geschieht, was er sagt. Was er sagt. Dem wird es werden. Für den wird es geschehen. Als Jesus diese Worte gesagt hat, hat er nicht den Thüringer Wald im Blick gehabt. Also unsere schönen Berge hier, ja, die behalten wir. Es geht hier um Herausforderungen, um Probleme, die sich in unserem Leben auftürmen können, wie Berge. Und Jesus sagt nicht, dass wir über den Berg sprechen sollen. Das ist, was wir häufig tun. Wir sprechen über den Berg. Oh, was für ein riesiger Berg. Oh, was für ein furchtbarer Berg. Oh, was für ein unbezwingbarer Berg. Ich bin so deprimiert wegen des Berges. Ich bin so frustriert wegen des Berges. Dieser Berg wird wahrscheinlich nie verschwinden. Dieser Berg ist so groß, so solide, so, was weiß ich. Jesus sagt nicht, dass wir über den Berg sprechen sollen. Und er sagt auch nicht, dass wir zu Gott über den Berg reden sollen. Er sagt, wir sollen zu dem Berg sprechen. Steht es in deiner Bibel auch so? Ja? Wann hast du das letzte Mal getan? Und der Berg hat sich tatsächlich bewegt. Lass uns mal den nächsten Vers anschauen. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und es wird euch werden. Glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und es wird euch werden. Bitte beachtet die Reihenfolge. Jesus mutet uns zu, dass wir an etwas glauben sollen, was wir nicht sehen. Erinnert euch an Hebräer 11,1. Ein Überzeugtsein von Dingen und Tatsachen, die wir nicht sehen oder noch nicht sehen. Glaubt, dass ihr empfangen habt. Und ihr Lieben, das ist eine Zumutung. Ja. Ja, ich habe auch Schmerzen, ich habe auch, der Arzt sagt das und das. Und dann habe ich gedacht, naja, dann lasse ich mal für mich beten. Und dann haben wir gebetet. Aber da ist nichts passiert. Ich bin nicht geheilt worden. Ja, warum sagst du, dass du nicht geheilt worden bist? Ja, weil eben nichts passiert ist. So, ich bin bereit zu glauben, dass ich geheilt bin, wenn die Schmerzen weg sind. Ich bin bereit, dass ich geheilt bin, zu glauben, dass ich geheilt bin, wenn die Symptome weg sind. Ja, Halleluja, Jesus hat mich geheilt. Und dann gebe ich auch freimütig Zeugnis in der Gemeinde. Das ist nicht, wovon Jesus hier redet. Er sagt, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Das heißt, wir sollen glauben, bevor wir es sehen. Wir sollen glauben, bevor wir es sehen, bevor wir es fühlen, bevor wir irgendeine Veränderung wahrnehmen. Wenn du sagst, wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Wie funktioniert das? Schau dir Abraham an. Die Bibel stellt uns Abraham als Beispiel dar. Vielleicht kommen wir später nochmal auf ihn zurück, aber jetzt nur mal so als kleiner Seitengedanke. Woher kommt diese Gewissheit? Woher kommt diese Zuversicht? Woher kommt diese Überzeugung? Im Römerbrief Kapitel 10, Vers 17 heißt es, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Das war wieder zitiert aus der Elberfelder Übersetzung. In der Schlachter Übersetzung heißt es, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. In anderen Übersetzungen wieder heißt es, so kommt der Glaube aus dem Hören. Das Gehörte aber aus dem Wort Gottes. Oder wir könnten sagen, der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Erinnert euch, was wir vorhin gesagt haben. Die Grundlage unseres Glaubens muss immer das Wort Gottes sein. Ich kann nicht einfach sagen, oh, ich werde mal für dieses glauben, ich werde mal für jenes glauben. Das ist Blödsinn. Und Glauben entspringt auch nicht unserer eigenen Bemühung, unserer eigenen Anstrengung. Sondern Paulus schreibt hier, der Glaube kommt, er kommt. Biblischer Glaube muss immer auf dem Wort Gottes gegründet sein. Oder lass mich es anders sagen. Wir können für eine bestimmte Sache nur Glauben haben, wenn wir den Willen Gottes bezüglich dieser Sache kennen. Lass mich das nochmal sagen. Wir können für eine bestimmte Sache nur Glauben haben, wenn wir den Willen Gottes bezüglich dieser Sache kennen. Meine letzte Stelle zu Johannesbrief Kapitel 5. Dort wird dieses Prinzip nochmal wunderbar verdeutlicht. Und zwar geht es auch hier um Gebet. Wenn du eine Bibel dabei hast, mach dir die Mühe und schlag die Stelle auf. 1. Johannesbrief Kapitel 5. Und ich lese ab Vers 14. Das sagt Johannes, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben. Das Wort Zuversicht. Habe ich die richtige Stelle euch gegeben? 1. Johannes 5, 14? Ja? Das Wort Zuversicht ist ein Synonym für Glauben. Überzeugt sein. Erinnert euch, was wir vorhin gesagt haben. Dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Wenn wir etwas gemäß seinem Willen erbitten. In einer anderen Übersetzung heißt es, wenn wir etwas erbitten, was seinem Willen entspricht. Wann können wir Zuversicht haben? Wenn wir etwas erbitten, was seinem Willen entspricht. Könnt ihr das sehen? Nicht, wenn wir irgendwas bitten, sondern wenn wir etwas erbitten, was seinem Willen entspricht. Und pass auf, was jetzt kommt im Vers 15. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten. Wie kommen wir zu dieser Gewissheit? Es beginnt damit, dass wir seinen Willen kennen. Aber wenn wir seinen Willen kennen, beten wir gemäß seinem Willen und dann wissen wir, dass er uns erhört. Das heißt, wir wissen nicht erst, dass er uns erhört, wenn das Ding zustande gekommen ist. Wenn wir es sehen, wenn wir es fühlen, wenn die Veränderung in unserem Körper spürbar ist oder in unseren Umständen oder wo auch immer. Sondern diese Zuversicht ist darauf gegründet, dass wir wissen, dass er uns hört, jedes Mal, wenn wir etwas gemäß seinem Willen erbitten. Jedes Mal. So, und wenn wir wissen, dass er uns hört, dann wissen wir, was wir bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. So, was bedeutet das in Bezug auf Glauben und Heilung? Solange ich nicht ohne den Schatten eines Zweifels davon überzeugt bin, dass Heilung der Wille Gottes für mich ist, für mich, kann ich Heilung nicht im Glauben empfangen. Es funktioniert nicht. Das widerspricht diesem ganzen Konzept von Glauben. Glauben beruht auf Gewissheit, Zuversicht. Diese Zuversicht kommt dadurch, dass ich weiß, was Gottes Wille ist. Wo finde ich Gottes Wille? Nachvollziehbar? So, das heißt, ich ziehe mir Glauben nicht aus der Nase. Jesus beschreibt oder vergleicht Glauben mit einem Samen, der in die Erde fällt, ausgesät wird, und dann wächst daraus eine Pflanze, ein Halm, eine Ähre und dann die Frucht in der Ähre. Das hat auch nichts in dem Sinne mit meiner Anstrengung zu tun. Ich stelle mich nicht hin im Frühjahr, egal was ich gepflanzt habe, was ich gesät habe da in meinem Garten, und fange an den Halmen zu ziehen, ja, oder buddel da so ein bisschen in die Erde. Komm, wachse. Macht es jemand von euch? Dann kann ich dir sagen, ist die falsche Methode. Ich weiß nicht viel vom Gärtnern, aber ich weiß, das ist die falsche Methode, okay? Nein, der Same geht alleine auf. Er bringt alleine Frucht hervor. Das Einzige, was ich tun muss, ist eine Umgebung schaffen, in der der Same gedeihen kann, in der der Same aufgehen kann, wo der Same genügend Wasser hat. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Also ich kann die Umgebungsumstände beeinflussen, aber ich habe keinen direkten Einfluss auf das Wachstum. Die Pflanze wächst von allein. Glauben ist nicht etwas Statisches, sondern wenn wir uns das Neue Testament anschauen, dann stellen wir fest, Glauben ist etwas Dynamisches. Jesus spricht von kleinem Glauben, von großem Glauben, von starkem Glauben, von schwachem Glauben. So, das heißt, Glaube ist etwas, was sich entwickelt, was zunehmen kann, was stärker werden kann, was aber auch klein sein kann. Es ist genauso dynamisch wie eine Pflanze. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Glaube ist nicht wie ein Stein. Ein Stein ist ein Stein. Ja, ist immer ein Stein. Da verändert sich nichts. Wahrscheinlich schon seit zigtausend Jahren ist der Stein ein Stein. Glaube ist etwas, was sich entwickelt. Aber die Grundlage für Glauben ist das Wort Gottes. Ich möchte euch gerne noch ein Beispiel erzählen aus meinem Leben. Einfach, um das zu illustrieren. Ich habe das schon manchmal erzählt. Ich habe auch andere Beispiele. Ich habe oft erlebt, wie ich Heilung empfangen habe, persönlich für mich, durch Glauben. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich das für mich persönlich öfters und in einem stärkeren Maße erlebt habe. Auch dass sofort Dinge sich verändert haben. als wenn ich für andere Leute gebetet habe. Da habe ich es auch schon erlebt, aber nicht so häufig. Vor einigen Jahren, ich denke mal, das ist jetzt so 5, 6 Jahre ungefähr her, entwickelte sich so ein Problem in meiner linken Schulter. Am Anfang war das kaum wahrzunehmen und dann wurde das immer stärker. Ich merkte, hier stimmt irgendwie was nicht und da war so ein Schmerz da, aber er war nicht so stark, dass ich jetzt sage, boah, ich halte das jetzt nicht mehr aus. Habe ich festgestellt, häufig so ein Problem, dass so bestimmte Dinge in unser Leben kommen, also gerade was Gesundheit betrifft, was Krankheit betrifft, die wir tolerieren. Wir sagen, naja, gut, ist nicht so schlimm, irgendwie wird es schon wieder weggehen oder so. Anstatt dem mit Bestimmtheit entgegenzutreten und sagen, nein, mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, ich erlaube das nicht. Ja, wir haben so eine gewisse Toleranz entwickelt, bis zu einem bestimmten Punkt. Und diese Toleranz hatte ich auch. Aber das entwickelte sich dann so weit, dass ich nachts, ich habe also mir irgendwie angewöhnt, auf der Seite zu schlafen. Und dann war das unangenehm. Und zwar so unangenehm, dass ich häufig von den Schmerzen wach wurde. Und das Ergebnis war, dass ich früh morgens nicht richtig ausgeschlafen hatte. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Wenn ich nicht ausgeschlafen bin über einen längeren Zeitraum, dann, ich sage das ungern, ja, aber tut sich das so ein bisschen auf meine Gesamtkonstitution niederschlagen. Versteht ihr, was ich meine? Ja, und vielleicht ist es ja bei dir ähnlich. So, und das ging also eine Zeit so, bis zu einem Punkt, wo ich gesagt habe, das geht nicht, das geht nicht so weiter. Ich war noch nie so ein großer Arztgeher, nur wenn ich wirklich das Gefühl hatte, es ist notwendig, dachte ich, naja, vielleicht solltest du doch mal zum Arzt gehen. Vor allem meine Frau hat mich dazu ermutigt. Jetzt geh endlich zum Arzt. Okay, also gehe ich zum Arzt, setze mich in das überfüllte Wartezimmer, zwischen all den hustenden und fiebrigen Leuten, die ihre Krankheitsgeschichten erzählen. Und warte. So, endlich komme ich dran. Der Arzt, ja, Herr Winkler, was haben Sie denn für ein Problem? Ich beschreibe ihm das kurz, sagte er, ja, da kann ich jetzt gar nicht groß irgendwas machen. Ich schreibe Ihnen eine Überweisung zum Orthopäden. Ich dachte, prima. Ich sage, wo ist ein Orthopäde? Ich war noch nie in meinem Leben bei einem Orthopäden. Sagt er, das ist schwierig, da kriegt man ganz schlecht Termine. Wusste ich bis zu dem Zeitpunkt gar nicht. Ja. Sagt er, ja, in Hildburghausen gibt es einen, da haben Sie wahrscheinlich noch die besten Chancen. So, also dort angerufen, Termin gemacht, 6 Wochen. Ich dachte, was, 6 Wochen, echt? Na gut, okay. Also, habe ich die 6 Wochen durchgehalten, komme zum Orthopäden, der guckt sich das alles an, ja, müssen wir röntgen. So, geröntgt, wieder gewartet, ja, vorher schon gewartet. Dann sind die Bilder fertig. Ich sitze an seinem Schreibtisch, er guckt sich die Bilder an, murmelt irgendwas, was ich nicht verstanden habe, und sagt irgendwelche medizinischen Fachbegriffe, was ich mir nicht gemerkt habe, weil ich das nicht kannte, schreibt einen Brief und sagt, hier, den geben Sie Ihrem Hausarzt. So, okay. Also ich wieder zurück zum Hausarzt, setze mich wieder ins Wartezimmer, warte. So, endlich komme ich dran. Der Hausarzt macht den Brief auf. Okay. Gut, also Herr Winkler, ist folgendermaßen. Der Orthopäde hat festgestellt, Sie haben eine beginnende, und dann hat er irgendwas gesagt, ich weiß nicht, Arthritis, Arthrose, irgendwas in der Art. Und dann sagt er zu mir, ja, sagt er, Sie sind ja nicht mehr der Jüngste, das ist normal, das beginnt in Ihrem Alter so langsam, das wird jetzt auch nicht mehr besser. Das wird nur noch schlechter. Ja? Wenn es ganz schlimm wird, schreibe ich mir Ihnen mal hier ein paar Schmerztabletten auf. Und ich dachte, was? Das war's? Das war alles, was er mir zu sagen hatte. Ja? wow, was für eine Aussicht. Herr Winkler, das geht jetzt nicht mehr weg. Das wird jetzt nur noch schlimmer. Und das hat mich sehr frustriert. Das hat mich sehr frustriert. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Und dann habe ich was gemacht, was ich schon hätte viel, viel früher tun sollen. Nämlich, ich habe eine Unterhaltung mit Jesus geführt. Und ich habe gesagt, Herr, wenn das stimmt, ach so, vielleicht noch so viel zu den Schmerztabletten. Ich hatte im Laufe der Jahre schon die Erfahrung gemacht, dass aus irgendwelchen Gründen Schmerztabletten bei meinem Körper nicht doll anschlagen. Das heißt, die meiste Zeit, wenn ich meine Schmerztablette genommen habe, konnte ich hinterher keine Wirkung irgendwo feststellen. Ich sage, ja, weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie besser geworden ist, vielleicht ein bisschen, aber nicht so, dass ich es wirklich wahrnehmen kann oder so. Ja, gut. Also wurde schon mal eine Option eliminiert. Was eine gute Sache ist, wenn wir uns auf den Weg begeben, wo wir dem Herrn vertrauen wollen, dem Herrn glauben wollen. Jedenfalls habe ich gesagt, Herr, wir müssen uns unterhalten. Wenn das stimmt, was der Arzt gesagt hat, dann ist mein Leben, so wie ich es bisher geführt habe, vorbei. Denn ich habe keine Ahnung, wie ich in diesem Zustand weiterleben soll, wie ich weiterleben kann. Ja. Das ist ein absolutes Unding, kann ich mir nicht vorstellen. Aber, habe ich gesagt, dein Wort sagt, dass ich in deinen Wunden geheilt bin. Dass du meine Krankheit und meine Schmerzen auf dich geladen hast. Und falls das nicht nur eine Floskel ist, falls das wirklich wahr ist, falls das wirklich stimmt, dann ist alles okay. Dann ist alles okay. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass dein Wort wirklich wahr ist. Und deswegen werde ich mir keine Gedanken mehr machen. Ich werde mir keine Gedanken mehr darüber machen, wie mein Leben von jetzt an weitergeht, wie ich schlafen werde. Ich mache mir keine Gedanken mehr darüber, denn dein Wort sagt, dass ich in deinen Wunden geheilt bin. So, für mich ist die Sache an diesem Punkt erledigt. Aus, Ende, abgehakt. Du sagst vielleicht, das ist ein unkonventionelles Gebet. Ich hatte das Gefühl, Jesus mochte das Gebet. Und du sagst, oh, wie ging es weiter? Waren die Schmerzen weg? Nein. War alles noch wie vorher. Hat sich überhaupt nichts geändert. Aber in meinem Herzen, für mich, von meiner Perspektive aus, hat sich alles geändert. Es hat sich alles geändert. Denn das war der Punkt, wo ich im Glauben das ergriffen habe, was das Wort Gottes mir verheißt, was das Wort Gottes mir sagt. Und von dem Moment an, natürlich kamen Gedanken, hey, guck mal, das tut immer noch weh, oder? Und was machst du jetzt? Und wie wird es weitergehen und so? Und ich habe ganz bewusst, ganz aggressiv gesagt, okay, ich werde mich nicht mit diesen Gedanken beschäftigen, weil es nicht notwendig ist. Weil ich davon ausgehe, dass das Wort Gottes wahr ist. Und wenn das Wort Gottes wahr ist, dann gibt es keinen Grund, dass ich mir jetzt Gedanken mache, wie das jetzt weitergehen könnte. Denn es ist erledigt. Ich bin geheilt. Und natürlich, schau, wir alle werden angegriffen. Wir alle werden versucht zu zweifeln. Werden in Versuchung geführt zu zweifeln. Das Wort Gottes ermahnt uns, warnt uns davor, nicht zu zweifeln. Und das war was, schau, das ist dieses Hegen und Pflegen unseres Glaubens. Da musste ich aggressiv vorgehen, dass ich sage, nein, ich werde mir keine Gedanken machen. Ich werde mir nicht darüber den Kopf zerbrechen. Ich werde mir keine Sorgen machen. Ich gehe davon aus, dass das erledigt ist, dass das gegessen ist. Und Vielleicht, ich weiß nicht genau, vielleicht so 4-5 Wochen später, stelle ich eines Tages fest, Schulter tut gar nicht mehr weh. Wow. Und da musste ich so nachdenken und dachte, naja, gestern hat sie eigentlich auch schon nicht mehr weh getan. Letzte Woche? Weiß ich nicht. Okay, wann ist das weggegangen? Ich habe keine Ahnung. Aber für mich war die Sache erledigt an dem Tag, wo ich gebetet habe. Erinnert euch? Für Glauben ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht oder noch nicht sieht. Für mich war die Sache erledigt an dem Tag, an dem ich gebetet hatte. Und es ist nie wiedergekommen. Es ist meine Schulter, linke Schulter, genau wie die rechte Schulter, ist topfit. Ich habe keine Beschwerden, ich habe keine Schmerzen. 100% schmerzfrei. Und also es ist das Gegenteil von dem, was der Arzt gesagt hat, was er auf dem Röntgenbild gesehen hat, ist der Fall gewesen. Und das hat natürlich was in mir freigesetzt. Ich könnte euch jetzt noch eine Stunde Geschichten erzählen, eine Stunde Storys erzählen, wo ich ähnliche Sachen erlebt habe. Absolut starke Sachen. Aber weißt du was? Du kannst deinen Glauben nicht gründen auf meine Erfahrung. Das funktioniert nicht. Du kannst deinen Glauben nicht gründen auf meine Erfahrung, sondern du musst für dich selbst hören. Du musst für dich selbst empfangen. Du musst für dich selbst erfassen, was das Wort Gottes sagt, was Gott verheißt, was dir gehört. Und das ist nicht kompliziert. Das ist nicht schwer. Aber das ist eine persönliche Sache. Glauben kommt. Ich bin gleich fertig. Ich habe noch einen kleinen Moment Geduld. Geht es doch wieder länger, als ich dachte. Glauben kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. So, und in den nächsten Wochen werden wir das Wort Gottes oder werden wir viele Aspekte des Wortes Gottes uns anschauen zu diesem Thema, immer mit der Frage, ist Gottes Wille Heilung heute für uns? Und das, ihr Lieben, wird unseren Glauben stärken in einem phänomenalen Maß, das weiß ich. Unsere Zuversicht. Halleluja. Lasst uns aufstehen und zusammen beten.